3, 2, 1.
Risiko.
Abwinder. Nein, geschätzte ZuhörerInnen, dies ist kein Störfall. Dies ist ein ordnungsgemäßer Podcast.
Korrekt. Wir sind dann auch regelkonform. Thorsten Kattke und
Rudolf Inderst. Und wir sind die letzten Detektive.
Und was das ist? Natürlich euer Podcast zur Sci-Fi-Noir-Krimi-Hörspielserie Der letzte Detektiv, die im Bayerischen Rundfunk in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurde. Heute besprechen wir Folge 16, Störfalle. Rudolf, worum geht es da in aller Kürze?
Herr Thorsten, man mache sich bereit für 50 Minuten Thrill, Action und Noir. Babylon, Vereinigte Staaten von Europa, 10. Januar 2012. Plötzlich taucht er auf, mitten in Jonas Büro. Ein junger Mann, sichtlich verlegen, mit außergewöhnlich großen Augen. Jonas hätte die Tür abschließen sollen. Oder besser noch, er hätte sich aus Babylon fortbewegen sollen. Justus ist sein Name und er träumt davon, Detektiv zu werden. Genau wie Jonas. Obwohl Jonas einen Lehrling genauso wenig brauchen kann, wie ein Beduine eine Höhensonne, stimmt er zu. Hätte der redegewaltige, verbal chaotische Sam Haare, also Sam Haare, nicht Sam Haare als Nachname.
Sam Haare Krishna.
Genau. Würden sie sich wohl vor Aufregung sträuben. Nicht nur wegen Justus, sondern auch wegen Zora Zeitgeist. Diese Reporterin ist verschwunden, nachdem sie einen Coup gelandet hatte, einen Zwischenfall bei Bio. Heute würde man bestimmt Bio draus machen. Während der Produktion eines illegalen Unkrautvernichters. Und ausgerechnet, Justus vermittelt einen ziemlich gefährlichen Auftrag in diesem Fall.
Spannendes, was sich da so, sagen wir mal, einschleicht, leicht giftig in unsere Ohren. Das war die Zusammenfassung wieder von der ARD oder hast du dir die selber ausgedacht?
Ich glaube, das war die von der ARD, ja.
Genau. Bio. Bei Bio geht es also ab. Diese Folge entstand erneut unter der routinierten Regie von Alexander Malachowski mit dem gewohnt großartigen Bodo Primus als letzten Detektiv Jonas und Peer Augustinski als seinem treuen Computergefährten Sam.
Beste Voraussetzungen für Action, 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 Action. Da legen wir mal los. Starten wir mit Szene 1.
Ja, und ich glaube, das werden wir heute öfters sagen müssen, starten wir mit Szene, denn es gibt ganz schön viel zu berichten. Wir sind in Szene 1. Wo, Rudi?
Wo reimt sich ja auf Büro. Und genau da, wie bereits zärtlich angekündigt, dort befindet sich Jonas und ehe er sich's versieht, steht ein weiterer J in seinem Büro. Und jetzt wissen wir ja, dass die Anziehungskraft des Js ist in dieser Serie sehr groß. Ein junger Knabe, ein junger Mann namens Justus steht dort. Und da kann man eigentlich sehr viel dazu sagen. Es ist nicht nur das J, es ist einfach, weil Justus so viel freisetzt bei unseren Hörspielohren natürlich. Thorsten, was sagst du dazu?
Ja, Justus, Jonas. Justus, Jonas.
Das ist doch...
Justus, Jonas.
Es ist nicht schon einfach zu krass, habe ich mich gefragt.
Ist schon fast zu auf die, direkt auf die Fresse, so als Anspielung. Ja, die drei Fragezeichen und dieser Justus, nur Justus, der hier zum Detektiv Azubi sich aufschwingen will, ist, meine ich, wirklich offensichtlich eine Anspielung an diese andere Hörspielserie mit diversen Detektiven. In diesem Falle aber ist Justus nur der zweite Detektiv.
Tja, man muss ja mal festhalten, dass man sich natürlich überlegen kann, ob die drei Fragezeichen hier übertragbar sind auf Justus, Jonas und Sam. Also wer wäre jetzt wer? Eigentlich der neunmal Kluge, eigentlich wäre ja Sam Justus.
Eigentlich schon, ja. Also vielleicht ist Jonas von vornherein immer nur zweiter Detektiv.
Oh, wow. Ich glaube, das ist wirklich jetzt, da sind wir einem Habil-Projekt auf der Spur. abgesehen von diesem Thema ist natürlich die Frage grundsätzlich zu stellen. Er möchte ja im Grunde ein Azubi sein. Und da stellen sich gleich arbeitssoziologische Fragen, wie ich meine. Also der Beruf des Azubi oder der Auszubildende, der Trainee, der Volontär, wie ist dieses Ausbildungswesen überhaupt in Babylon geregelt? Ist das ein Fall für die IHK? Ist die IHK nur ein weiterer Arm der auszubildenden Polizei? Es gibt ja für alles Polizei in Babylon. Wie sieht's da aus, Thorsten?
Die AUPO.
Die AUPO, genau, die Ausbildungspolizei.
Wir hatten, glaube ich, schon mal so ein paar Mal in diversen Folgen ein bisschen so drüber spekuliert, wie das Berufssystem in Babylon funktioniert, hauptsächlich als es um Kleindarsteller und Kleindarstellerinnen ging, wenn ich mich nicht irre. Mir kommt diese Azubi-Jonas-Sache so ein bisschen vor, als würde sich dieser Justus so unter Jonas Fittiche begeben wollen, wie man das vielleicht früher in anderen Ausbildungsberufen getan hat, auch wenn die nicht von der IHK geregelt wurden. Also wenn man früher Rechtsanwalt werden wollte, bevor das alles so professionalisiert war, dann hat man gelernt bei einem Rechtsanwalt. Und ich denke, diese eigentlich, möchte man sagen, ja, nicht unbedingt vormoderne, aber doch nicht hypermoderne Art, sich in ein Berufsfeld einzufinden, scheint hier im Babylon des 21. Jahrhunderts auch zugegen zu sein.
Ja. Ja, wir können außerdem noch festhalten, bevor wir die Szenerie wechseln, dass Jonas bereits zu diesem Zeitpunkt sehr deutlich darauf hinweist, dass er sich mal lieber verzischt hätte, wie ich es auch schon in der Kurzzusammenfassung angedeutet habe. Aber wie immer kann er das, eigentlich könnte er es schon, aber er kann es nicht so recht wissen. Er wittert schon ein bisschen Drama, weil er sagt, also das ist, dass der jetzt da auftaucht und sich so an mich dranhängt, irgendwie ganz koscher ist das ja nicht.
Ja, und ich glaube, ihm nervt auch einfach so ein bisschen, dass da jetzt so ein Kind durch die Gegend springt, weil der ist ja recht jung. Ich glaube, der wird so frühe 20er irgendwie gesetzt oder sogar späte Teenagerjahre. Und Jonas kann irgendwie, glaube ich, mit dem so gar nicht. Aber er hängt sich relativ hartnäckig an Jonas dran und irgendwie fühlt er sich, glaube ich, dann doch so ein bisschen geehrt, dass er so als Detektiv auserkoren wurde, weil dieser Justus sagt, ja, er ist ein großer Fan von Jonas und von allen seinen Exploits und Abenteuern. Vielleicht hat er ihm dann zumindest so für nicht genug für den Monolog, aber doch genug fürs Herz, genug Honig um den Maul, um den Mund, Honig ums Maul oder um den Mund, nicht um den Maul, geschmiert, dass Jonas dann einfach sagt, ja gut, Justus, ja, dann probieren wir das mal.
Und das hängt auch damit zusammen, dass Justus praktisch nicht nur sich, sondern auch einen möglichen Fall mitbringt. Jonas lässt sich ja ein bisschen bitten und er sagt, naja, was willst du bei mir schon lernen, irgendwie im Büro zu hocken, auf dem Drehstuhl? Sagt er, nein, mitnichten, es gibt ja einen konkreten Fall. Und das führt uns im Grunde zur nächsten Szene, die im Wohnhaus, in Jonas Wohnhaus spielt. Und dort treffen wir Elmar Zeitgeist. Mhm. Und damit wird gleich ein ganz anderer Diskurs aufgemacht, der Accessibility-Diskurs sozusagen.
Ja, die Accessibility-Problematik stellt sich im Babylon des Jahres 2012 auf jeden Fall, finde ich nicht überraschend. Denn wir sind ja jetzt nicht so weit weg von 1989, in dem, glaube ich, Häuser immer noch nur mit Treppen gebaut wurden, hoch und runter, fröhlich, fromm und frei.
Elmar Zeitgeist, also ist Rollstuhlfahrer, benutzt einen Rollstuhl und ist natürlich darauf angewiesen, in dem Fall, wenn man sich in ein Treppenhaus vertikal bewegen möchte, dass der Lift funktioniert. Und wie jeder gute Big Bang Theory Seherin weiß, es ist immer kaputt. Und auch hier. Und hier stellt man sich so richtig finde ich, obwohl es nicht ganz so dagegen passt, aber diese richtig runtergekommenen, krassen Mega-Wohnhäuser, die Skyscraper, wo man dann praktisch gefühlt 50 Stockwerke nach oben marschiert. Das geht also nicht. Aber Jonas kommt natürlich mit Justus zusammen runter und dann werden sie aufgeklärt von Elmar, was eigentlich Sache ist. Elmar ist nämlich der Partner der bereits angekündigten oder vorgestellten Zoras und die ist seit 4 Tagen verschwunden. Aber Thorsten, wer ist nochmal Zora und was machen die beruflich?
Zora Zeitgeist ist ihres Zeichens Reporterin und sie hat eine investigative Recherche an Land gezogen, hat einen richtig guten Coup gelandet, indem sie einen Störfall bei Bio, also bei dieser großen Firma, die Chemie herstellt, aufgedeckt hat. Und nun ist sie verschwunden und das mutet seltsam an, denn sie hat ja ihre Recherche schon veröffentlicht. Was soll denn Bio jetzt noch machen? Die können ja nicht die Recherche unveröffentlichen. Und wenn sie jetzt dann Zora loswerden, das bringt ihnen ja eigentlich nichts. Also was wäre die Ratio für eine große Firma, die, nehmen wir mal an, in Babylon auf jeden Fall kein Problem damit hätte, mal eine investigative Reporterin um die Ecke zu bringen, genau das zu tun, denn es würde ihnen ja nichts bringen. Und wie wir alle wissen, die wir im neoliberalen Kapitalismus hausen und leben, wenn die Bottomline nicht stimmt, dann macht die Firma gar nichts.
Ja, richtig. Und wir lernen außerdem, dass Justus bis vor kurzem nicht arbeitsloser in spe volontär bei einem Detektiv war, sondern Justus hat wohl für Bio gearbeitet. Und Justus war sozusagen der Kontakt für Zora Zeitgeist und hat ja diese Story sozusagen als Verbindungssnitch mitgeteilt. Jetzt frage ich mich noch, Elmar und Zora, Geschwister oder heiße Liebhaber?
Ich glaube weder noch. Ich glaube, sie sind schon zusammen. Ich glaube, Investigativreporterin und ich weiß nicht, was er so beruflich macht. Ich meine, ich will jetzt niemand hier irgendwas mal abreden oder in Abrede stellen, aber mir kam die irgendwie so wie ein, sagen wir, leicht gelangweiltes Married Couple vor, so ein bisschen. Bis natürlich dann Zoras Recherche alles geändert hat. Das ist sehr ominös gesagt, aber ja, es ist auch ominös.
Ja, also Jonas hält fest, okay, also er glaubt an die Rachegeschichte, das Unternehmen will sich rächen, Fragezeichen, daran glaubt er eben nicht so recht, aber okay, er sagt, da ist sein Herz dann doch einigermaßen weich und er sagt, als Ehren-Jonas, nicht nur Elmar, mach dir keinen Kopf, ich übernehme den Fall. Darauf spekulieren natürlich auch die dunklen Kräfte Babylons, dass Jonas ein Mann dann doch voller irgendwie Ehre ist. Nicht nur übernimmt er den Fall, sondern sagt, ey, lass deine Tausender stecken, ja, hast ja eh nicht so viel. Und außerdem, das ist eine Ehrensache. Ich werde diesem Fall nehme ich mich an und junger Freund, Justus, auch du bist jetzt hier sozusagen eingestellt und lass uns das zusammen knacken.
Ja, also Jonas hat einen Fall, hat einen Volontär und beide haben sie kein Geld. Das ist eigentlich fast Standard in der Jonas-Welt, im Jonas-Leben.
Wir springen dann in Jonas' Büro, wo sich Jonas und Sam unterhalten. Justus wird losgeschickt, running errands sozusagen. Sam unterstreicht nochmal, wie skeptisch er ist bezüglich der Justus-Sache. Aber oberflächlich, bei einer oberflächlichen Recherche, wie es heißt so schön im Englischen, it checks out. Also Verdachtmomente sind sicherlich da, aber es gibt noch keine konkreten Anhaltspunkte. Sam sagt aber zweites Foreshadowing, Sportsfreund, das wird nicht gut ausgehen. Du wirst diese Wahl, diese Entscheidung wirst du bereuen. Lass uns erstmal schnell in das ehemalige Büro Zoras gehen, um dort etwaige Spuren zu suchen. Wer weiß, vielleicht finden wir da schon Hinweise auf ihr Verschwinden.
Ja, und das tun die beiden oder beziehungsweise inzwischen ja die drei dann auch. Und wir finden eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel in diesem Büro, aber was finden wir?
Also erstens verdächtig, Ausrufezeichen, das Büro ist viel zu sauber. Es wirkt so, als ob jemand viel Mühe gegeben hätte, dort nochmal alle Spuren zu verwischen. Allerdings, wir finden zwei Sachen. Zum einen findet Sam raus, dass das Unternehmen Bio, die übrigens früher anders hießen, aber aus Grund von Greenwashing, das ist eine schöne Geschichte, dass wir heute auch noch darüber sprechen, natürlich Greenwashing, hat man sich umbenannt, für alle Nicht-Griechen, Bios, das Leben sozusagen, nicht wahr? Die produzieren für einen Staat namens Mertistan. Ce Mert, sagt der Franzose und lächelt.
Nun denn, ja, das ist wieder so ein kurdischer Name. Natürlich nehme ich mal an, Kurdistan ist vielleicht so ein bisschen die Analogie zu Merdistan. Und Mert auf Französisch, das wissen wir spätestens seitdem selbst Captain Picard in Star Trek so fluchen durfte, noch lange bevor das F-Wort da Verbreitung fand, heißt auf Französisch Scheiße. Also Wow. Sowohl das Zeug, was Hunde auf dem Gehsteig hinterlassen, als auch der Fluch. Also es wird genauso verwendet. Und ja, fand ich irgendwie so ein bisschen, hat mir nicht so ganz gefallen, weil damit hat man irgendwie es gab doch vor ein paar Jahren diesen Diskurs, wo dann Länder, die irgendwie Leute aus Amerika oder der westlichen Welt nicht kennen, so als Shithole Countries bezeichnet wurden von bestimmten politischen Kräften, auf die wir jetzt nicht näher eingehen möchten. Und ja, Kosa scheint da in die gleiche Kerbe zu schlagen, ne? Also das Land ist irgendwie nicht so viel. Und das fand ich jetzt, ja, für ein leichtes kleines Wortspiel vielleicht. Aber dadurch, dass auch aus dem Land man nicht so wahnsinnig viel hört und man irgendwie nicht weiß, was da so abgeht, Ja. Braucht es das jetzt auch noch?
Ich glaube, es ist die Übersetzung für die deutsche Umschreibung, die man auch immer wieder hört, dass ein Land sei das hinterletzte Loch. Egal. Eine zweite Spur gibt es aber auch, und zwar Zora hat angeblich eine zweite neue Spur. Ist zwar fragwürdig, ob eine B-Investigativkraft wirklich so viel ermittelndes Geschick haben kann, aber offenbar, zwinker zwonker, die Spuren führen zu einer Firma namens Ultex. Eine Mischung aus Ultima, das letzte, und Tex für Technologie.
Ja, oder Ex für Exitus. Also da ist ja sehr viel drin in diesem ganzen
Ding. Ja, das stimmt. Du hast recht, macht, ja klar. Ja.
Was macht Ultex?
Das ist ein Unternehmen für Nahtoderfahrung im Grunde. Also man kann sich dort für einen bestimmten Zeitraum eine Grenze des Jenseits begeben und wird dann eben wiederbelebt, gerade rechtzeitig. Aber das, was man zwischendrin erlebt, ist eben so extrem und aufregend, dass man es als ultimative Erfahrung verkaufen kann. Wer übrigens den großartigen, wohlgemerkt das Original aus den 90ern, Flatliners mit Julia Roberts noch nicht gesehen hat, der kann da mal in die Blockbuster-Videothek des Vertrauens gehen und ein VHS-Tape sich ausleihen und diesen Film angucken.
das fand ich ehrlich gesagt ganz interessant, weil ich habe nochmal nachgeschaut. Flatliners mit Julia Roberts, aber auch mit Oliver Platt und mit Kiefer Sutherland und mit Kevin Bacon natürlich. Wie soll man sonst auf seine Six Degrees kommen? Ist wirklich so ein weirder Kultfilm und behandelt eben genau diese Sache, dass da so, ich glaube, Studierende einer Uni die Nahtoderfahrung suchen im Labor, also die lassen ihre Herzfrequenz absinken, bis sie quasi die Flatline aus dem Titel hat und dann schocken sie sich wieder zurück ins Leben und das muss dann irgendwie die tolle Erfahrung sein. Was super interessant daran ist, womit ich diesen langen Gedankengang angefangen habe, der wurde 1989, also in dem Moment, in dem die Folge hier rauskommt, gedreht, überhaupt erst gedreht. Mhm. Das bedeutet, die können also nicht beide auf genau das gleiche Material zugegriffen haben. Ich nehme an, da wird so ein bisschen was rumgeschwirrt sein, von wegen, was kann die Technik, was kann man damit noch machen. Mhm. Die Sachen, die mir hier einfielen, waren zum einen Jack Londons Kurzgeschichte A Thousand Deaths von 1899, das könnte Krosa gekannt haben. Wer das mal nachschauen will, ist nicht die größte Literatur von Jack London, aber hat durchaus was für sich. Und von Michael Sabam, der Recollections of Death, A Medical Investigation, schon 1982 veröffentlichte. Und das ist so ein Kardiologe, der mehr und mehr so seine christlichen Grundausrichtungen und Ansichten durchklingen lässt, wenn er, also je länger er schreibt und je länger man ihm zuhört, der so Nahtoderfahrungsinterviews gemacht hat. Also nicht während der Nahtoderfahrung, sondern Leute, die Nahtoderfahrungen haben, interviewt hat und versucht hat rauszufinden, was da so vor sich geht. Und das scheint da so ein bisschen im Zeitgeist rum, im Zora-Zeitgeist rumgeschwommen zu sein. Also diese Idee von das ultimative High ist quasi der klinische Tod. Finde ich morbide.
Ah, also als ob du diese Überleitung eine Brücke schön gebastelt hättest. Achtung, Obacht. Also dieser Tipp, der führt natürlich dazu, dass Jonas getarnt als interessierter Kunde diesen Unternehmen Ultex einen Besuch abstatten möchte. Und man, weil Jonas schon den Verdacht hat aus vorigen Fällen, es könnte vielleicht dort Ärger geben, es könnte eine Falle vielleicht sogar am Ende sein. Da gibt er seinem Azubi noch die entscheidende Anweisung. Also ich und Sam, wir gehen jetzt da rein, ja. Und Justus, du bleibst draußen, du bist unser Backup-Plan. Unsere Verstärkung, wenn wir in so und so vielen Minuten nicht wieder rauskommen, dann gehst du rein und rufst die, weiß nicht, muss zumindest, er sagt, glaube ich, nicht, ruf die Polizei, weil Jonas und Polizei ist ja ein schwieriges Verhältnis, aber dann bist du unsere letzte Rettung sozusagen. Mhm. Und sie stellen fest, und das wird für später noch sehr relevant, der Firmensitz von Ultex ist ganz nah an dem mittlerweile bekannten Reservat Babylons.
Hm. Wo Jonas auch Bezug drauf nimmt im Voice-Over. Ne? Da war ich doch gerade schon und das ist nicht so die tolle Gegend. Es ist sehr interessant, wie diese Ultex, jeder kann sich mal killen lassen für Spaß, Villa irgendwie dargestellt wird. Da ist dann noch so eine Frau, die nicht besonders erfreut ist, dass Jonas vorgelassen wird, weil sie wollte sich ja auch schon killen lassen, weil das hat sie ja gehört und das ist ja irgendwie der letzte Schrei. Jonas wird dann ja fast tatsächlich zur Nahtoderfahrung gebracht, aber nicht durch die technischen Methoden von Ultex, sondern durch eine sehr untechnische Methode, durch einen Henchman, würde man sagen, einen Handlanger des Ultex-Chefs Morse, der natürlich auch, also kein echter Name, der sich natürlich nach dem Tod benannt hat und auch so anzieht. Und Jonas wird von diesem Schergen quasi gewürgt, bis er das Bewusstsein verliert.
Ja. Weißt du, was mich diese... Ich hoffe, ich bilde mir das jetzt nicht ein. Aber es gibt bei einer Serie, die ich sehr schätze, namens Max Headroom, da gibt es nämlich, glaube ich, auch eine Folge. Da geht es um ein Unternehmen, das, glaube ich, die Erinnerungen der Verstorbenen zu 3D-Hologrammen oder so zusammenfasst. Also alles sehr zeitgemäß. Und dort damit richtig Kohle macht, weil die Trauernden eigentlich in diesem permanenten Trauerloop gehalten werden, weil sie vermeintlich Zugriff haben immer auf ihre Verstorbenen. Und so, das ist halt auch so ein bisschen so wie so ein Abklatsch, so ein wichtig, so eine Mischung aus Grundschultheater und Athen-Tempel aus. Ein ganz schlechtes Imitat so. Und daran musste ich die ganze Zeit denken, als ich mir diesen Ort da vorgestellt habe, Ultex. Ja. Ja, der IQ-Mann 70 wirkt zur Bewusstlosigkeit und wir offensichtlich taucht Justus taucht offensichtlich nicht zur Rettung auf, können wir uns schon mal merken. Mir schwant da schon einiges. Aber Jonas ist nicht tot. Das sind gute Nachrichten für uns.
Und gute Nachrichten für Jonas. Wir müssen auch noch mal kurz sagen, 70 ist der Handlanger. Der wird 70 genannt nach seinem IQ, was auch wieder irgendwie so eine, musste das jetzt sein, ist irgendwie auch nicht so wahnsinnig lustig und spricht dann wie so ein sehr minder bemittelter Typ. Ich nehme mal so an, das ist, ja, Mensa approves, aber wir nicht.
Mensa approved. Ich sehe, was sie da getan haben. Es geht nicht über das Essen. Jonas wacht auf und es ist ein unangenehmes Aufwachen, weil kaum sind die Augen offen, wird man permanent getreten. Und
wie einem das so oft geht.
Genau, das Schicksal will es so. Und jeder, der weiß, wie schnell so ein unterer Rippenbogen ohne Gegenspieler bricht, der kann mitfühlen, wenn jemand dauernd an dieselbe Stelle getreten wird. Und wenn es nur Kids sind, dann ist es irgendwann, bricht die Rippe nämlich auch. Jonas wacht im Reservat auf und befindet sich in der Hand der Killer-Kids, aber nicht irgendwelcher Killer-Kids, sondern Rambo.
Jetzt kommen diese ganzen Killer-Kids, die andauernd ihre Slogans durch die Gegend werfen. Was, ja, schöne Sache. Was soll man auch machen? Wie soll man auch irgendwie klar machen, dass es diese Killer-Kids sind, wenn man das nur im Audioformat tut? Konstantes Sloganeering fand ich sehr lustig, weil man relativ klar merkt, dass die natürlich nicht Dutzende an Voice Actors zur Hand haben, sondern die haben das halt irgendwie so technisch dann gedoppelt. Und es klingt aber auch genauso, als wären da drei Leute, die irgendwie Rara Rambo sagen und die wären irgendwie so dreimal irgendwie gedoppelt worden. Okay, tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Was der Sache schon einen Abbruch tut, ist, dass Jonas jetzt nicht sehr lange in der liebevollen Obhut der Ra-Ra-Rambos, man muss sich, glaube ich, jetzt nicht lange darauf aufhalten, nach wem die sich benannt haben, in der Obhut dieser Killer Kids ist, sondern was passiert jetzt? Und da sind wir dann schon wieder bei der nächsten Wendung, weil ich habe schon jetzt den Überblick verloren, wie viele Wendungen das waren. Jetzt kommt die nächste.
Stimmt. Wobei auch hier natürlich klarer Fall, aber hier ist es nachvollziehbar. Die Kids missverstehen natürlich die tragische Veteranenfigur des John Rambo. Ja, erst das System macht ihn ja zu diesem im Wald hausenden Killer. Der davor war einfach nur ein gebrochener Veteran und naja, und so weiter. Auf jeden Fall, die Rambos sind nur mangelhaft ausgestattet. Besser ausgestattet sind nämlich die Witches. Das ist nämlich eine andere Gruppe. Also Anführer Dakota der Rambos wird geschlagen mit seiner Clique von der Anführerin Anaconda der Witches. Und warum? Die haben nämlich Laserstrahler und haben so schnell die Oberhand. Und
Oberhand heißt, sie killen alle außer dem Anführer.
Genau. Weil mit dem möchten sie noch irgendwie besonders viel Spaß haben. Und die sind eigentlich da auch gar nicht zimperlich, weil sie sagen immer, was sie mit den Leuten machen wollen. Und das ist schon, also schon handfest.
Diese Killer-Kids, die haben, also da hat sich bei mir so einiges umgedreht, weil die sind, also da funktioniert es dann doch zu gut. Die waren mir zu believable, zu glaubhaft, dass es da so Killer-Kids gibt, die krasse Dinge mit Menschen machen möchten. Das speist sich natürlich, denke ich, aus diversen Klischees der 80er, dass irgendwie so die Jugend verroht, etc., etc. Aber so wie es dargestellt ist, ja, also ich möchte denen nicht in die Hände fallen.
Das stimmt. Naja, also Jonas hat jetzt kommt ihm mal was zugute, dass er sich damals im falschen Territorium aufgehalten hat, in dem alten Fall, weil diese Anführerin der Witches, Anaconda, die sagt, Moment mal, bist du nicht der Jonas, der damals Zombie, die Figur, den Charakter, Zombie und seinen ganzen Unterstand in Luft gesprengt hat? Und Jonas sagt, ja, das bin ich. Fame, wo Fame hingehört. Und Anaconda sagt daraufhin im Grunde Respekt. Also das war nochmal größerer Abschaum als alle anderen hier. Und wenn du den oft um die Ecke gebracht hast und das hier ausgelöscht hast alles, dann hast du mindestens einen Gut bei mir. Dann lassen wir dich am Leben. Ja. Jonas, der alte Psychologe, nutzt das, wenn er schon hier Higher Ground hat, dann nutzt er das auch aus und schließt eine wackelnde, aber für diese Folge doch immerhin ganz brauchbare Allianz mit Anaconda ab.
Ja, Jonas kommt wieder zugute, dass er sich andauernd in der Welt rumtreibt und dass er ja irgendwie doch immer versucht, das Richtige zu tun. Das ist ein schöner Callback und auch auf eine Folge, die, finde ich, in die Genealogie dieser Folge reinpasst. Also diese ganze Reservat-Leute, die komplett gesetzlos durch die Gegend wursteln, das ist schon eine Sache, die, glaube ich, hier ganz gut reinpasst. Und ich glaube, okay, ich habe den Satz nicht ganz grammatikalisch korrekt beendet. Aber so
sei es. Fordert für diesen Naturzustand den hoptischen Leviathan, aber den bekommen wir nicht. Was wir aber bekommen, ist ein Geständnis unter Folter, weil Jonas sagt, Moment, jetzt werden wir einfach mal nett und höflich, werden wir jetzt den ehemaligen Anführer Dakota der Rambos befragen, was eigentlich im Grunde heißt, wir foltern ihn. Und zwar braucht Jonas mehr Infos über diese Firma Ultex. Und was rauskommt, ist, dass es mal einen rarer Rambo-Anführer namens Frankenstein gab. Und dieser ist zu alt geworden und konnte kein Killer-Kid mehr sein. Also musste aus dem Reservat weg. Es hat sich aber businessmäßig gut selbst ausgestattet. Und was jetzt dieser Frankenstein macht, der versorgt seine ehemalige Clique, die Rambos, immer wieder mit entweder mit noch lebenden Menschen, die verschwinden sollen im Reservat, oder Leichen, die einfach verschwinden sollen. Und er bezahlt einen stolzen Satz von 1.000 Euro, dort sind es Euros, pro Monat. Und in diesem Zusammenhang kommt auch raus, dass Zora Zeitgeist auch ein Opfer der Rambos wurde. Was mich in dem Zusammenhang gewundert hat, also wahrscheinlich hat es Jonas auch schon einfach irgendwie zur Kenntnis genommen. Er reagiert da einigermaßen indifferent, sagt, aha, das nehme ich jetzt zur Kenntnis. Hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, dass Zora da vielleicht ihr Ende gefunden hat?
Ja, ich glaube, er hat nicht so wahnsinnig viel Hoffnung gehabt. Gehofft.
Okay. Gehasselhofft.
Gehasselhofft. Don't hassle the Hoffnung.
Ja.
Also er hat, glaube ich, nicht gehofft, Zora wirklich noch zu finden. Da war er, glaube ich, schon realistisch genug.
Ja. Also die vorläufige Allianz zwischen Jonas und Anaconda steht. Er sagt, pass mal auf, bring den noch nicht um. Ich besorg dir ein Lösegeld für den. Das stellt alles in den Schatten, was du bisher an Bargeld in der Hand gehabt hast. Und die sagt natürlich, oh, ich kann mir eine Menge vorstellen, Jonas. Aber na gut, vorläufig mal werden wir Handschlag drauf, sozusagen. Und so kann Jonas aus dem Reservat entkommen, um weiterzuarbeiten an dem Fall.
Genau, und dann begibt er sich wieder in sein Büro. Ich finde, wir sollten mal noch mal kurz über diese Killer-Kids reden. Wir haben eingangs schon Justus und Jonas etwas unter, sagen wir mal, den Vorzeichen der 1980er Hörspiellandschaft etwas genauer betrachtet. Und mir kam, also weil der Name Zora auch fiel, zwar nicht für eins von den Killer Kids, kam mir diese ganze, ne, das ist auch so späte 70er, 80er Jahre, die rote Zora-Fernsehserie, Hörspielserie, in denen sich so Kinderbanden natürlich auch, also die killern jetzt nicht durch die Gegend, aber das scheint auch fast so eine Inspiration gewesen zu sein für diese Sache, die Kinderbanden, die irgendwie am Rande der Gesellschaft existieren und die Dinge machen, die moralisch nicht so ganz einwandfrei sind, beziehungsweise vielleicht moralisch, aber mit dem Gesetz immer wieder in Konflikt kommen.
Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, dass das Thema, also wir haben jetzt ja schon etwa, wir sind am 20. Februar, wird es heute aufgezeichnet, aber erst am 12. Februar war der Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten und Kindersoldatinnen. Und das ist ja spätestens seit den 80er Jahren auch ein Thema, das immer wieder medial hochgespült wird, zu Recht. Also jetzt nicht im Sinne von hochgespült, das ist, weil es beliebig ist, aber präsenter ist. Und gerade wenn man so an eben die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Demokratische Republik Kongo denkt, dann hört man dort immer wieder, dass eben Kinder systematisch von Milizen aus ihren Elternhäusern entführt werden im großen Rahmen und dann dort zu Soldaten ausgebildet, missbraucht werden, auch unter Drogen gesetzt werden. Und damit eben ihr Leben lang ihre Psyche sozusagen mit den Spätfolgen, wenn sie überhaupt lebend rauskommen dort, ihr Leben lang mit dieser Biografie zu kämpfen haben. Weil sie gezwungen werden zu töten, weil sie gezwungen werden zu foltern, weil sie auch gezwungen werden zu vergewaltigen. Also das ist alles, was da hineinspielt auch, ja.
Ja, da ist dann die Realität wieder noch eine Ecke heftiger als selbst das, was wir hier jetzt präsentiert bekommen, weil diese Killer-Kids sind ja eigentlich ganz handsam, wenn man Jonas ist und wenn man sie dann auch in eine Art von Kollaboration bringen kann. Und es ist ein bisschen interessant, was mit dieser Tora Jonas quasi Collab so passiert, weil in der Mitte so als sie nicht andauernd davon redet, wie sie jetzt wen gerade genüsslich umbringen will, kommt es einem schon fast vor, als wäre die ganz zugänglich, als wäre die ganz ja, normal. Und nur am Ende, da sind wir jetzt noch nicht, aber da kommt es dann wieder, ach ja, richtig, das ist ja ein Killer-Kid und die ist, glaube ich, nicht so leicht auf die, auch moralisch nicht hundertprozentig so ganz, sagen wir mal, gerade Bahn wie Jonas, aber in diese Richtung zu bringen. Also die 80er Jahre hatten sicher auch schon diesen Kindersoldatendiskurs, da wurde sich ja auch im Nachklapp des Vietnamkriegs drüber geredet, die ganzen militärischen Aktionen in den 80er Jahren, also was da alles passiert ist und was da andauernd in den Fernsehbildschirmen aufgetaucht wird. Ich denke, das dürfte auch so eine Inspiration dafür gewesen sein. Und wenn man das mit den, sagen wir mal, etwas, ja, freundlicheren Ideen von so Kinderromanen kombiniert, dann hat man genau das.
Ja, ich meine, es ist tatsächlich gar nicht so ohne, wenn man letzten Endes sieht, dass Jonas geht mit diesem Mädchen um wie mit einer Geschäftspartnerin und akzeptiert im Grunde diesen Status dieser herumbandierenden, mordenden Kinder. Also für ihn ist das etwas, was dieser Welt von Babylon gehört. Es gibt keinen Versuch zu sagen, hey, hör mal, du könntest ein anderes Leben führen. Lass uns doch aus dem Reservat verschwinden. Da ja, braucht Chancen für dich. Das ist alles vom Tisch. Das für Jonas ist es keine Option. Der akzeptiert diesen Status, wie er ihn vorfindet und ist auch nicht interessiert daran, ihn zu verändern. Im Gegenteil, er weiß sogar, welche Hebel er bedienen muss, indem er mit dem Lösegeld hantiert. Also das ist natürlich auch eine Einstellung, die man schon schluckt, muss man schon verdauen können. So, ja.
Ja, es ist interessant, denn Jonas ist ja eigentlich im Chandlerschen Sinne so ein romantischer Held, aber eben ein Noir-romantischer Held. Und die romantischen Helden des Noir sind nicht die, die wie im Vorabendfernsehen immer versuchen zu sagen, oje, oje, du könntest doch anders leben und es wäre so viel schöner, wenn du dir das auch so vorstellen könntest. Nein, das sind Leute, die einfach sagen, ja gut, so ist die Welt und da bleiben wir. Nur ganz kurze FYI, wenn du tippst, das hört man immer sehr, sehr hoch im Mikrofon. Just be careful with that. weil ansonsten müssen unsere Hörerinnen das alles mitmachen.
Ich tippe, um zu vergessen.
Ja, das machen wir doch alle. 700 ja, Worte heute.
Stimmt. Oh, das ist nicht schlecht. Überraschung, Überraschung könnte man das nächste Kapitel überschreiben. Es ist ein sehr kurzes Kapitel. Überhaupt haben wir hier einen unglaublich hohen Wechsel, was die Schauplätze betrifft. Immer nur ganz kurz, aber es sind sehr viele. Es ist wirklich, jedes Tempo ist hoch. Jonas und Sam springen zurück in ihr Büro und offensichtlich ist ein gewisser Auszubildender Justus sichtlich überrascht davon, dass Jonas zurückkommt. Aber er hat eine legitime Ausrede, warum er denen nicht helfen konnte. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, spätestens, ist Jonas, glaube ich, voll im Bilde. Also da benutzt er Justus praktisch schon als Tool für seine Pläne. Spätestens jetzt ist es alles vollkommen klar. Er sagt dann, hast keine Zeit gehabt, uns zu helfen. Ja, so kann's laufen, das Leben, dumm gelaufen. Du, aber keine Sorge, wir machen mal weiter einfach. Und Jonas sagt, ich hol mir jetzt, ich brauche jetzt meine Laserwaffe und ich brauche, was sagt er? Ah ja, packte Sam ein und er sagt noch sowas wie, zwei Sachen braucht der Detektiv, irgendwie sein, was sagt der, Laser und Sam oder Whisky und Laser oder irgendwie so.
Auf jeden Fall Sam.
Sam ist auf jeden Fall dabei und man möchte zurück zu Ultex, um zu gucken, möchte man keine Gefangene machen, jetzt ist er mit dem Laser da, aber er stellt fest, ich kann diesen Herrn Amorte, wie ich gerne sage als Lateiner, nicht befragen, denn sowohl er als auch die Nummer 70, der Handlanger, die wurden bereits von Laserstrahlen durchbohrt und,
sozusagen ermorstet.
Herr Morst. Nicht schlecht. als ob alles bestens zusammenpassen würde, kommt noch raus, dass auch das Unternehmen Ultex mit den Nahtoderfahrungen gehört über 63.000 Umwege. Cayman Island, Briefkastenfirma da, Briefkastenfirma dort, gehört auch zu Bio in Babylon.
Ja, und Endes. Sam ist natürlich die Lichtgestalt, die das alles zusammenbindet. Die sagt, guck mal, wem gehört denn das alles?
Ja. Wir befinden uns jetzt schon wieder zurück. Also jetzt geht's wirklich ist ganz
schon
schnell.
Schon wieder. Also das ist natürlich das Tolle am Radio. Man kann so viele neue Orte einführen, wie man will. Man muss ja nicht dafür bezahlen, dass da jemand Kulissen baut. Aber hallo, wir sind jetzt beim... Ich schau mal, während du... Erzähl mal weiter. Ich schau mal, wievielte Ort das jetzt schon ist.
Ja. Wir springen zurück ins Büro. Jonas, Sam und Justus diskutieren ein bisschen. Und Jonas lässt sich nochmal von Justus erzählen, wie eigentlich dieser Werksunfall damals bei Bio abgelaufen ist, über den ja angeblich Justus Zora informiert hat. Und er sagt, Justus erklärt, es gab da diesen Vorarbeiter... angeblich der einzig wirklich Betroffene bei diesem Bio-Unfall, der kann dann in das bio-eigene Hospital auch. Und dieser heißt natürlich, dieser heißt Gregor Samsa. Die alte Kakerlake. Ob sie sich durch den Bio-Unfall erst verwandelt hat, so wie Kafka es einst wollte, weiß man nicht. Ich finde, also da ist mir der Zusammenhang, abgesehen davon, dass es vielleicht so, dass er sich schäbig verhält wie ein Insekt, aber verwandelt sich ja nicht in irgendwas. Auch hier, also das ist mir jetzt nicht ganz klar, warum das gemacht wurde.
Ja, so innerweltlich ist das nicht so ganz klar. Es gibt ja eigentlich zwei Optionen. Auch in der Jonas-Welt kennen die Leute Kafka und wissen, Gregor Samsa ist kein echter Name, also beziehungsweise kein Name, den man eigentlich haben kann. Nur die Leute, die wir treffen, sind zu blöde, um das zu checken. Mhm. Das wird aber nicht gesagt. Also wenn das so wäre, würde wahrscheinlich Sammy sagen, mein guter Jonas, kennst du nicht den ollen Kafka? Also das, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, in dieser Welt gibt es den Roman von Kafka nicht. Und das ist einfach ein stranger Name. Und dann ist es ja eigentlich Koser, der diesen Namen verwendet und keinen anderen. Und ja, warum den und warum keinen anderen?
Ja, Okay, wir werden es, wir müssen jetzt aber diese erste Sache, du hast recht, das ist eigentlich, löst sich eigentlich gegenseitig wieder auf, weil das würde sich plötzlich, ein Sam würde sich so eine solche Sache nicht entgehen lassen, glaube ich, darauf hinzuweisen. Jonas erklärt nun Trick 17 oder wie die Jugend heute sagt, Lifehack. Wir müssen gar nicht groß schummeln, um bei Bio einzusteigen, denn es gibt ja Bioland und Bioland ist eine Art Bio-Theme-Park, Forsthaus Falkenau-mäßig. Und wer es nicht kennt, soll sich mal das bitte anschauen. Oder der Landarzt und Fast Halt Fall, genau eine schöne Mischung. Also es gibt offensichtlich diesen schönen Bio-Theme-Park und in diesem Bio-Theme-Park gibt es ein Forsthaus und dort sitzt und arbeitet der Vorstand. Ob er dort in Lodenmode sitzt, das weiß man freilich nicht. Aber Jonas denkt sich, ja, kein Problem, ich werde mich als Tourist tarnen, zahle da ein bisschen Eintritt und dann wird man da so rumgefahren und dann werde ich mich einfach zum richtigen Moment absetzen und kann so dort recherchieren. Dieser Einsatz, der scheitert allerdings, denn der Werkschutz, der hat immer ein schaut immer mit scharfem Auge, sammelt Jonas den Touristen ein, der sagt, oh, ich bin hier nur, hab mich verlaufen praktisch. Na, ich bringe sie mal wieder zurück zu ihrer Touristengruppe. Also dieser Einsatz scheitert. Und obwohl wir jetzt schon tausendmal den Sprung gemacht haben, wir befinden uns natürlich jetzt wieder im Büro zurück. Ja.
Das ist so die eine Konstante in dieser Folge. Immer wieder zurück ins Büro. Bioland finde ich auch schön, weil Bioland ist doch so ein Gütesiegel oder ist das eine Marke, die irgendwie Hähnchen verkauft oder so irgendwie? Ich habe mir gedacht, bei Bio und bei Bioland muss ich konstant daran denken, dass das irgendwelche Gütesiegel sind, die auf irgendwelchen Aldi-Hühnern kleben. Also ich nehme nicht an, das war die Assoziation damals, aber ich konnte nicht umhin.
Ja, so Louis de Finet-mäßig. Also es wird ja in dieser Babylon-Welt wird ja ganz gern mit solchen Theme-Park-Gedanken und Ideen gearbeitet. Weißt du noch, diese romantische Fahrt im Schwan gab es doch auch mal.
Ja, und es kommt, also ohne die ganze Sache jetzt schon auflösen zu wollen für weitere Folgen, das kommt wieder. Das kommt auch noch wieder. Ich glaube, da ist Koser sich sehr treu. Ich glaube, das ist so eine, ne, also was ist Realität, was ist nicht Realität, was wird vorgetäuscht? Das sind, glaube ich, so Sachen, die konstant wiederkommen und die ja auch irgendwie inhärent sind in der Noir-Literatur. Aber die Noir-Literatur existierte ja irgendwie schon vor der großen Mode der Theme Parks, so ab den Mitte des 20. Jahrhunderts, also spätestens mit Disneyland.
Ja. Okay, zurück im Büro. Jonas, glaube ich, enttäuscht darüber, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Aber jetzt kommen wieder die Psychotricks ins Spiel. Justus weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss und sagt, also, da kannst du dich jetzt aber nicht zurücklehnen und hier deutsche Vita und Däumchen drehen. Da musst du eigentlich jetzt dranbleiben und sofort einen alternativen Plan, einen Plan B haben, um den Bio-Leuten auf den Leib zu rücken. Und Sam, der Backstabber, warum auch immer, sagt, da hat Justus recht. Also, Jonas, so kenne ich dich gar nicht. Jetzt mal ein bisschen Engagement hier zeigen, ein bisschen mal Feuer. Naja, und Jonas holt sich seine Kampfausrüstung, die hat er natürlich aus dem arktischen Krieg immer bereit und schleicht sich um 0 Uhr ins Reservat, um dort sich wieder mit Anaconda, der Anführerin dieser Witches, mit der er den Deal hat, zu treffen und lässt sich von Anaconda erklären, welche Einstiegsmöglichkeiten denn vom Reservat ins Bioland es gibt. Und es gibt da auch so eine Giftabtransportleitung. Zum Glück ist dieser arktische Kriegsanzug dagegen sicher. Also er zieht ihn sich an und taucht praktisch ab durch diese Rohre. Und so gelangen Jonas und Sam schließlich zusammen in das Bioland. Und dort ist ihr erster Stopp das Bioland-Krankenhaus, weil sie haben ja immer noch die Geschichte im Ohr. Da liegt ja angeblich dieser Vorarbeiter, Gregor Samsa. Den könnten wir doch vielleicht mal aufsuchen und den befragen, was es da mit diesem angeblichen Unfall tatsächlich auf sich hatte. Überraschung, diesen Vorarbeiter, den gibt es nicht. Da fragen wir uns natürlich nicht nur als Zuhörer und Zuhörerinnen, welcher Schwindel geht hier eigentlich vor? Und jetzt stellen Sie erstmal so eine Arbeitsthese auf. Das ist eine weitere Wendung, die jetzt eingeführt wird.
Wendung 27 innerhalb der letzten 30 Minuten.
Die aktuelle Arbeitsthese für den Fall Störfall lautet, es gibt da eine Käuferdelegation aus Merdistan und die besucht Bio, weil sie ein Nervengift gegen einen Kriegsgegner haben möchte, um den einzusetzen. Und dieses Nervengift, das wird von Bio produziert. Und den Giftwirkungstestlauf, der soll im Werkskrankenhaus stattgefunden haben. So ist die aktuelle Zwischenthese in diesem Fall.
Also beziehungsweise im Biolabor und dann wurden die ins Werkskrankenhaus gebracht.
Was sich auch herausstellt, das ist keine große Überraschung, Frankenstein, der ehemalige Anführer der Rara Rambos, der hat sich gar nicht so sehr unabhängig gemacht in seinem Business, sondern er arbeitet einfach für Bio. Kein Wunder, weil da kommt ja dauernd irgendwie, kommen genug Leichen zustande, die man verschwinden lassen muss. Und diese Art von Beweise oder diese Beweise, was sie jetzt gefunden haben, die sichert Sam für Jonas. Und diese Beweise, die werden bei Anaconda, der Anführerin der Witches, im Reservat gebunkert, damit niemand rankommt. Das ist ein Teil der Verhandlungsmasse, mit dem Jonas jetzt an den Vorstand herantritt. Und dieses Telefonat, das führt er mit dem Vorstand entsprechend danach gleich. Und kurz Zeit später wird er von der, und jetzt wird es ganz modern, der E-Limousine, Abholung durch die E-Limousine, habe ich mir notiert. Ich stelle mir da so einen wirklich großen E-BMW vor, mit dem ganz großen Gerippe vorne dran. Die haben jetzt doch alle so Riesengerippe, die neuen BMW.
Die sie überhaupt nicht brauchen.
Genau.
Ja. Aber ich meine, das ist ja ist ja in Jonas Welt eigentlich immer. Also jedes Auto ist ja zu dem Punkt, wo man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen muss. Also insofern nimmt das doch Wunder, dass sie es konstant machen. Wenn es gar keine anderen Limousinen gibt als warum muss man dann E-Limousine sagen?
Das ist ein guter Punkt. Wir hatten ja nur einmal diesen Benzinerrausch. Da waren sie auch im Reservat unterwegs, gell?
Ja. Und da hat er noch den alten Benzinwagen gefunden.
Ja, wohin bringt jetzt die Limousine, also Jonas und Sam? Tatsächlich Forsthaus, Treffpunkt Forsthaus. Mhm. Jonas, Sam und der Vorstand. Es gibt Professor Roth und Professor Green.
Auch süß. Also ja, naheliegend, ist jetzt nicht so mega kreativ, hat mir aber gefallen.
Es kommt jetzt wieder Neuigkeiten. Und zwar die Basis für dieses Nervengas, über das da gesprochen wird, das hat niemand anders als Professorin Caligari geliefert. Das
ist eine Sie.
Und Bio hat diese Formel benutzt und hat sie weiterentwickelt zu einem, wie es heißt, Suizid- und Genozid-Berserkergas.
Und was super interessant daran ist, jetzt nicht das Berserkergas, sondern das ist die zweite Anspielung an eine vergangene Folge und an etwas, das Jonas schon passiert ist. Also wir haben eine gewisse Serialität in der ganzen Sache, die man eigentlich nur dann richtig versteht, wenn man die Folgen alle gehört hat. Natürlich kommt man auch ohne mit, wenn man überhaupt mitkommt in dieser Folge, ist die andere Frage. Aber ja, wir haben einmal Zombie, wir haben Professor Caligari und wir haben diese Informationen, die gestreut werden, damit die Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, sagen, ach ja, richtig, Kontinuität.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich ganz stark sein. Vor allem müsste eigentlich Elmar Zeitgeist ganz stark sein. Es kommt jetzt nämlich raus, dass diese ganze Chose hinter den Kulissen, die da gelaufen ist, das hat Zora tatsächlich rausbekommen, Zora Zeitgeist, aber die hat sich auf eine Bestechung eingelassen. Und leider wurde sie zu gierig und musste deshalb aus dem Weg geräumt werden. Und jetzt glaubt der Vorstand, was bei Zora geklappt hat, das könnte ja auch bei Jonas klappen. Vielleicht können wir den einfach auch bestechen. Und Jonas ist jetzt sehr clever und gibt vor, sich darauf einzulassen und handelt das Lösegeld. Er hat ja schließlich auch Anaconda, der Chefin der Witches, gesagt, ich werde dir ein Lösegeld beschaffen, das ist ganz hoch. Also muss Jonas jetzt auch Wort halten und handelt seine angebliche Bestechungsquote auf 1 Million Euros hoch und sagt zeitgleich, die Übergabe meiner Beweise und eurerseits des Lösegeldes findet natürlich auf neutralem Boden im Reservat statt.
Mhm. Ja, jetzt haben wir sehr viel Infodump gehabt. Also Zora Zeitgeist hat den faken Plot nicht aufgedeckt, sondern den echten Plot, und dann wurde sie besprochen, um nur einen faken Plot zu streuen. Das ist ja eigentlich die Sache, die hinter allem steht. Und Jonas und das Lösegeld, das bedeutet, unsere nächste Szene findet jetzt mit allen zusammen statt im Reservat. Das stelle ich mir vor wie so eine trüber Tagfeldartige Szene, und dann stehen sie da und machen Gefangenenaustausch.
Ja, komischerweise, ich habe mir das eher so nachts mit so brennenden Mülltonnen vorgestellt. Auf so einem Wohnwagen, so einem rostigen, wo so eine alte Antenne oben noch rausragt.
Das ist eigentlich also dann die Freifragezeichen nach der Apokalypse.
Ja, genau. Man muss schon sagen, also man hätte jetzt natürlich, also jetzt geben sie dramaturgisch, gibt man jetzt Vollgas, weil im Grunde hätte man noch mindestens einmal so ein bisschen Chill-Out im Büro einbauen können. Aber nein, sie springen jetzt sofort zu also wie man sich das vorstellen muss, eigentlich springt er jetzt sofort vom Reservat, vom Bioland, vom Forsthaus Falkenau, springt man sofort
ins Reservat. It's more like the Forced and the Furious.
Ja. Und der Vorstand glaubt jetzt natürlich, jetzt nicht, wie es bei Terminator heißt, jetzt haben wir nicht Skynet bei den Eiern, sondern jetzt haben wir Jonas bei den Eiern. Weil Jonas hat gesagt, ey, das ist wir machen eine ganz faire Sache. Ihr kommt zu zweit mit dem Geld und ich bringe meinen Azubi Justus mit, dann sind wir nämlich auch zwei. Der Vorstand so, das ist ein sehr guter Plan, Jonas.
Warum denkt er das wohl?
Justus, dieses Schwein, die ganze Zeit bei Bio gearbeitet und hat auch noch Zora getötet. Und damit nicht genug. Er hat auch noch den Mors getötet und seinen Handlanger namens 70 auch noch getötet. Wow.
Und er ist natürlich, das kommt jetzt raus. Wer ist er denn?
Frankenstein.
Ich glaube, in meinem Headcanon heißt er einfach Frank N. Stein und hat es dann weil wahrscheinlich existiert Frankenstein auch nicht, wenn Gregor Samsa nicht existiert in dieser Welt.
Auf jeden Fall denkt der Vorstand damit natürlich perfekt. Wir haben also Justus gehört auf unsere Seite, also sind wir eigentlich drei gegen einen. But of course, diese Fools wussten nicht, dass jetzt ist die Stunde geschlagen der Witches.
We are the Witches.
Genau, we are the Witches. Plötzlich ist Anaconda da und Jonas spielt diesen Trumpf. Das Lösegeld landet also bei Anaconda. Der Vorstand bleibt im Reservat, nicht wahr? Oder? Der wird nicht freigelassen, der bleibt im Reservat.
Ja, der bleibt im Reservat und sieht einem unklaren Schicksal, Fragezeichen, entgegen.
Außer vielleicht, sie haben noch mehr Geld, das sie übergeben können. Das könnte auch sein. Jonas sagt, Jonas nimmt sich von diesem Millionendeal eigentlich nur die Kriegsbeute, die ihm sowieso als Ermittlungssatz zugestanden hätte, plus Spesen natürlich, Ausrufezeichen. Und jetzt kommen wir nochmal auf das zu sprechen, was du vorhin schon angedeutet hast, diese Schlussszene, in der Jonas, du bist eigentlich ein feiner Kerl, aber du bist einfach zu weich.
Genau. Jonas einfach zu moralisch, Jonas einfach zu straight im Chandlerschen Sinne, ne? Wo eigentlich alle Helden nicht so wahnsinnig den moralischen haben, aber er zeichnet sich in dieser komplett unmoralischen Welt dadurch aus, dass er zumindest seinen eigenen Standard immer hält. Also ich habe jetzt hier eine Million für euch rausgeschlagen und ich nehme mir da mal 300 Euro, weil so viel hätte es gekostet, wenn man mich bezahlt hätte für meine Arbeit. Mir gefällt das irgendwie. Es ist komplett absurd, aber diese Figur ist in sich so geschlossen gezeichnet, dass man ihm das voll abnimmt. Ja, das ist halt Jonas. Der war schon immer nicht so der Hellste und er war aber auch nie auf Geld aus? Weil das ist ja, glaube ich, auch eine Sache. Ne? Der steckt ja konstant in solchen Problemlagen, wollen wir es mal nennen, in denen man mit den Qualifikationen, die so ein Jonas hat, auf jeden Fall, wenn man nichts auf die Moral geben würde, locker seine Millionen scheffeln könnte, so als Security für irgend so eine Corporation oder so, mit seinen Skills aus dem Antarktischen Krieg. Und das macht er eben nicht, sondern lebt von seiner Volksrente und dem einen oder anderen Fall. Also ja, also, mich hat das nur darin bestärkt, dass diese Figur in sich geschlossen erzählt ist. Und das gefällt mir.
Das stimmt. Das stimmt. Was auch einiges jetzt über das Seelenleben und die Psyche des Detektivs, des letzten Detektivs Babylons verrät, ist, dass die letzte Szene spielt im Wohnhaus und Jonas entschließt sich jetzt, Elmar zu belügen. Und er sagt, ja, das stimmt, Sora war eine 1A-Investigativjournalistin, sie war der Günther Wallraff des Reservats, der Bio-Günther Wallraff. Von der Bestechung erzählt er nichts, das lässt er unter den Tisch fallen und so kann Zora im Gedenken Elmars also die Investigativheldin sein, die er sowieso, bei der er glaubt, dass sie das war. Und dann kommt das Easter Egg, eindeutiger Fall, denn ich habe sofort rausgehört, jetzt ertönt als Abschlussmusik die Musik, die auch auf der Produktion der unendlichen Geschichte eingesetzt wird. Gutes Doc-Footage. Und ich war sofort, dachte ich mir, Bastian Balthasar Box.
What? Das ist mir echt überhaupt nicht aufgefallen. Das hätte mir eigentlich auffallen sollen. Also sie kam mir bekannt vor. Ich habe einfach den Zusammenhang nicht gezogen. Oh mein Gott.
Also ich habe mich interessiert, also dachte ich mir, ist es wirklich einfach, weil sie es gerne benutzt haben, weil als Stück, oder weil sie sich gedacht haben, das ist Teil einer unendlichen Geschichte, dass die,
Und sie hatten die Rechte dran, weil das irgendwie über die gleichen Publisher lief. Und das ist ja alles Bayern. Ja Bavaria Studios, BR, wer ja. weiß, vielleicht das gleiche Tonstudio. München in den 80ern sowieso ganz heißes Pflaster für Aufnahmen aller Art. Ne?
Da werde ich erstmal meine Zigarette im Studio an meinem riesigen Mischpultregler, wo so ein Aschenbecher so mit vielen kleinen Kippen drin steckt, lüften müssen wir nicht. Wir sitzen erst seit 48 Stunden hier am Schnitt. Ja, und damit kommen wir im Grunde nämlich jetzt zur Bewertung. Dieser Fall ist abgeschlossen und wir können ihn bewerten. Möchtest du zuerst?
Ja, ich kann gerne zuerst bewerten. Mir ist aufgefallen, wir haben, glaube ich, noch nicht mal alles angebracht, was wir uns aufgeschrieben hatten zu diesem Fall. Und das ist nicht dem geschuldet, dass wir es nicht gerne anbringen möchten, sondern einfach, dass dieser Fall so wahnsinnig kompliziert ist, so viele Wendungen, dass man einfach irgendwie durchkommen muss, um am Ende dann rauszukommen. Mir hat das gefallen. Es holpert durchaus hier und da, aber da sehe ich es in diesem Fall nicht so eng damit, denn für mich ist das dem Chandlerschen Original recht nahe. Immer wenn der Autor nicht weiß, wie es weitergeht, wie der schöne Satz geht, kommt wieder jemand mit einer Pistole in den Raum. Und irgendwie passt am Ende alles fast zusammen, aber nicht so ganz. Also so hundertprozentig wissen wir nicht, wann genau Jonas wusste, wer Justus ist und wann er den Plan gefasst hat und wie etc. etc. Mich hat das Ganze sehr an Chandler's The Big Sleep erinnert, natürlich auch den großartigen Bogart-Film, der sich auch dadurch auszeichnet, dass man irgendwie nicht mitkommt und am Ende nicht alles so hundertprozentig zusammenpasst. Was ich so ein bisschen schade fand, war, dass man mit den 80er Hörspielreferenzen, glaube ich, noch hätte mehr machen können. Vielleicht war das aber auch schon das höchste der Gefühle für diese Produktion. Vielleicht hat der BR gesagt, nein, das geht nicht. Naja, intertextuell wäre da vielleicht noch was drin gewesen. Und jetzt fangt mir wirklich nicht damit an, dass diese Verweise von Justus und Jonas nicht direkt auf die drei Fragezeichen gehen. Das kann gar nicht sein.
Ja.
Drei Flaschen.
Ich habe mal notiert, etwas sperrig kommt daher diese Geschichte, nicht nur was die Wendungen betrifft, sondern auch die vielen kleinen Schauplatzwechsel und dafür, dass Jonas angeblich schon zu früh wusste, dass man Justus nicht trauen kann, stellt er sich doch wieder erstaunlich dumm an. Immerhin irren die Kids, meines Erachtens. Jonas mag ein wenig schwer vom Begriff sein, aber weich ist er bestimmt nicht. Das hat er nämlich mehrfach nicht nur in dieser Episode bewiesen. Alles in allem gebe ich aber doch nur 2 von 5 Flaschen Büro-Whisky, der diesmal fast keine Rolle spielt.
Und damit kommen wir dann schon zum Abschluss des heutigen Falles.
Abschluss. Wenn auch ihr Fälle lösen wollt, ohne gehörige Störfälle zu provozieren, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Ja, abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify, Apple und Co., wo immer man bewerten kann. Natürlich bitte nur mit Bestnoten, damit viele andere Jonas-Fans uns noch hören können. Ja, noch eine kurze Erinnerung, wieder haben wir es letzte Mal schon gemacht, zum Format der Episoden auf YouTube. Die waren früher ja auch immer Video. Seit YouTube voll auf Podcasts setzt und wir da jetzt auch in Podcast-Listen drin sind, gibt's das jetzt da nicht mehr. Wir sind aber weiterhin vor unseren Schrankwänden für euch da, wenn ihr uns also auch visuell erleben möchtet und nicht nur audiell, dann schaut
uns... Audiell, die Tonjungfrau.
Dann schaut uns weiterhin bei Spotify.
Gesehen, gehört, geschrieben. Schreibt uns Feedback an sam@dieletztendetektive.de oder schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive. Vor allem aber... empfehlt uns weiter.
Sammy, mach die Biosphärenluke zu.
Folge 15. Schneewittchen. Achso. Falscher Knopf.
Jetzt ist aus. Das war Störfalle, eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2024.
Ich glaube, das mit dem Licht hinterm Kopf ist eigentlich saublöd.
Es ist leicht unpraktisch.
Ich werde mal...
There are 4 lights.
Was ist das? Ein Lightsaber? Eine Waffe aus zivilisierteren Tagen?
Jo, mei.
Hilft's mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Star Wars. Ja, sauber.
Die Geschütze haben aufgehört zu feuern. Alle Energie auf die Frontaldeflektoren. Achten Sie auf feindliche Jäger.
Du kannst die deutsche Synchro aussehen. Das ist Commitment.